Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 33 bis 35 der Sure 36, Yasin.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa ayatul lahumul وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und ein Zeichen ist ihnen die erstorbene Erde. Wir belebten sie und ließen aus ihr Korn hervorsprießen, von dem sie essen. Und wir brachten Gärten von Dattelpalmen und Trauben aus ihr hervor und ließen Quellen aus ihr hervorspringen, auf dass sie von den Früchten essen können, ohne dass sie zu dem allen beigetragen hätten. Wollen sie da nicht etwa dankbar sein?
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite pastude.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 15. April 2021, gleich dem 27. Fabardin 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Gesunde Familien«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran, Europäer müssen Ernsthaftigkeit bei Verhandlungen zeigen. Dänemark hat drei Mitglieder der Terroristengruppe Al-Ahwazia der finanziellen Unterstützung des Terrorismus beschuldigt. Syrien, USA und Verbündete haben OPCW zu Instrument gemacht, um Ziele gegen Syrien zu verfolgen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran, Europäer müssen Ernsthaftigkeit bei Verhandlungen zeigen. Der stellvertretende Außenminister der Islamischen Republik Iran hat das Treffen der gemeinsamen JCPOA-Kommission in Wien als sehr herausfordernd bezeichnet und erklärt, dass die Europäer bei den Verhandlungen Ernsthaftigkeit zeigen müssten. Seyed Abbas Araghchi betonte in einem Gespräch nach der Sitzung der gemeinsamen JCPOA-Kommission am Donnerstag, dass Iran keine in die Länge ziehenden Gespräche wolle und stellte fest, dass man in der Praxis sehen müsse, ob es eine angemessene und vernünftige Beschleunigung zur Erzielung einer Einigung gebe. Andernfalls sehe Iran keinen Grund, die Verhandlungen fortzusetzen. Araghchi bezog sich außerdem auf den Terroranschlag in der Nuklearanlage von Natanz und erklärte, Teheran erwarte von den Partnerländern des JCPOA, dass sie diesen Vorfall verurteilten, und dies sei eine ernsthafte und korrekte Erwartung. Er fügte hinzu, dass außer Russland und China kein Land dies getan habe und die drei europäischen Länder nicht nur den Vorfall nicht verurteilten, sondern Iran auch noch in einigen Fällen sanktionierten. Dies führe dazu, dass Iran den guten Willen der Europäer ernsthaft in Frage stelle. Auf die Frage nach dem Fortschritt der Liste der aufzuhebenden Sanktionen und der Maßnahmen Irans sagte Araghchi, die Listen werden vorbereitet. Iran vertritt die Auffassung, dass alle Sanktionen aufgehoben und die Listen, die vorbereitet werden, vollständig sein sollten. Wenn die europäischen Parteien und die USA ihren Verpflichtungen nachkommen, wird Iran ebenfalls seine Verpflichtungen erfüllen, so Araghchi weiter. Dänemark hat drei Mitglieder der Terroristengruppe Al-Ahwazia der finanziellen Unterstützung des Terrorismus beschuldigt. Der dänische Generalstaatsanwalt hat drei Mitglieder der von Saudi-Arabien unterstützten Terroristengruppe Al-Ahwazia beschuldigt, den Terrorismus in Iran finanziert und gefördert zu haben. Laut Reuters gab die dänische Generalstaatsanwältin Lise Lotte Nilas am Donnerstag bekannt, dass drei Mitglieder der takfiristischen Terroristengruppe Al-Ahwazia zusammen mit dem saudischen Geheimdienst an der Finanzierung und Förderung terroristischer Aktivitäten in Iran beteiligt waren. Dem Bericht zufolge wurden 3 Mitglieder der Terroristengruppe Al-Ahwazia im Februar 2020 in Dänemark festgenommen und befinden sich seitdem in Haft. Der Prozess gegen die 3 Elemente der Terroristengruppe Al-Ahwazia wird am 29. April 2021 in der dänischen Stadt Roskilde beginnen. Jeder der 3 Angeklagten muss mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 12 Jahren rechnen. Nach Angaben des dänischen Sicherheits- und Geheimdienstes haben die 3 Angeklagten zwischen 2012 und 2018 für die Saudis spioniert. Die Al-Ahwazia-Terroristengruppe, die direkt von saudischen Geheimdiensten und dem zionistischen Regime unterstützt wird, organisierte Terroroperationen in Iran von Europa aus, obwohl ein internationaler Haftbefehl gegen ihre Anführer erlassen wurde. In den letzten Jahren plante diese Terroristengruppe mehrere weitere Operationen in Teheran und Khuzestan, die aufgrund der Maßnahmen des iranischen Informationsdienstes scheiterten. Am 22. September 2018 eröffneten Mitglieder der Terroristengruppe Al-Ahwazia am Rande einer Parade der Streitkräfte der Islamischen Republik Iran in Ahwaz, Südwest-Iran, das Feuer auf die Zuschauer, wodurch 25 Menschen getötet und weitere 69 verwundet wurden. Syrien, USA und Verbündete haben OPCW zu Instrument gemacht, um Ziele gegen Syrien zu verfolgen. Der syrische Außenminister Faisal Mekdad hat den neuen Bericht der Organisation für das Verbot chemischer Waffen, OPCW, kategorisch abgelehnt und erklärt, dass die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten die internationale Institution zu einem Instrument gemacht haben, um ihre Politik gegen Damaskus zu verfolgen. Trotz der schwierigen Situation in Syrien haben wir uns unserer Mitgliedschaft in der Chemiewaffenkonvention verpflichtet, sagte Mekdad am Donnerstagabend bei einem Treffen mit Botschaftern und Leitern diplomatischer Missionen in Damaskus, berichtete Syriens offizielle Nachrichtenagentur Sana'a. Er fügte hinzu, Syrien und viele andere Länder haben zur Kenntnis genommen, dass jene Staaten, die bewaffnete Terroristengruppen in Syrien unterstützt und finanziert haben, insbesondere die Vereinigten Staaten, Frankreich, Deutschland und Großbritannien, die syrische Chemieakte und die OPCW verwenden werden, um ihre feindlichen Ziele gegen Syrien zu erreichen. Einige westliche Länder hätten das sogenannte Investigation and Identification Team, IET, der OPCW eingerichtet, um Berichte zu erstellen, die am besten zu ihrer Anti-Syrien-Agenda passen. Der hohe syrische Diplomat forderte die OPCW-Mitgliedstaaten auf, Damaskus zu unterstützen und der Politisierung der Aktivitäten der Organisation durch einige westliche Länder entgegenzuwirken. In einem Bericht des sogenannten Ermittlungsarms der OPCW wurde am Montag behauptet, die syrische Luftwaffe habe eine Chlorbombe auf ein Wohnviertel in der von Terroristen kontrollierten Region Idlib abgeworfen. Mahmoud Abbas telefoniert mit deutscher Kanzlerin. Der Chef der palästinensischen Autonomiebehörde hat bei einem Telefonat mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel die aktuellen Entwicklungen in Palästina besprochen. Einem Bericht von Rai Al-Yaum zufolge hat der Chef der palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas bei einem Telefonat mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel über die bilateralen Beziehungen, die Möglichkeiten zu ihrer Stärkung sowie die internationalen Entwicklungen gesprochen. Abbas sagte, die palästinensische Autonomiebehörde habe die Mitglieder des Nahostquartetts und andere Länder einschließlich Deutschlands gebeten, Druck auf das zionistische Regime auszuüben, damit dieses zustimme, dass die Wahlen im besetzten Al-Quds Jerusalem gemäß den unterzeichneten Vereinbarungen stattfinden. Die deutsche Bundeskanzlerin hob ihre Unterstützung für die palästinensischen Wahlen hervor und sagte, dass Deutschland seine Kontakte und Bemühungen für die Durchführung der palästinensischen Wahlen insbesondere auch in Ost-Jerusalem fortsetzen werde. Die palästinensischen Parlamentswahlen sind für den 22. Mai 2021, die Präsidentschaftswahlen für den 31. Juli und die Wahlen zur Nationalversammlung für den 31. August 2021 geplant. USA bringen F-16-Kampfflugzeuge in Saudi-Arabien zum Einsatz, obwohl sie saudischen Krieg gegen Jemen kritisieren. Das Pentagon hat rund 300 US-amerikanische Flieger und F-16-Kampfflugzeuge für einen Einsatz von Expeditionsstreitkräften zur Prince Sultan Air Base in Saudi-Arabien entsandt. Als zweiten Einsatz von South Carolina Air in den letzten 18 Monaten wurden die F-16-Flugzeuge an die saudische Basis geschickt, berichtete Air Force Magazine. Das saudische Militär sagte, die F-16 würden die Verteidigungsfähigkeiten gegen potenzielle Bedrohungen in der Region verbessern und fügte hinzu, dass der Einsatz mehrere Monate dauern werde. US-Militärbeamte sagten, die neuen Streitkräfte würden mit US-Verbündeten im Nahen Osten zusammenarbeiten, um wo und wann sie gebraucht wird, Luftmacht bereitzustellen. Der Einsatz erfolgte, als die Biden-Regierung ihre Absicht bekannt gab, den Verkauf von militärischer Ausrüstung an Saudi-Arabien zu sogenannten Verteidigungszwecken zuzulassen. Russland bestellt US-Botschafter ein. Nach der Verhängung neuer US-Sanktionen gegen Russland wurde der US-Botschafter in Moskau ins russische Außenministerium einbestellt. Laut Sputnik hat das russische Außenministerium den US-Botschafter John Sullivan in Moskau in Reaktion auf die Verhängung von Sanktionen gegen 32 russische Einzelpersonen und Organisationen vorgeladen. Trotz der Warnungen Moskaus an Washington vor neuen Sanktionen verhängte die US-Regierung am Donnerstag erneut Sanktionen gegen 32 russische Einzelpersonen und Organisationen, denen eine Einmischung in die US-Präsidentschaftswahlen und einen Cyberangriff gegen das Land vorgeworfen werden. Diese Sanktionen sollten am 14. Juni 2021 in Kraft treten und betreffen auch 6 russische Technologieunternehmen. Zuvor hat Washington in einem weiteren antirussischen Schritt 10 russische Diplomaten der Spionage beschuldigt und sie aus dem Land ausgewiesen. Aus dem russischen Außenministerium hieß es, dass dem US-Botschafter John Sullivan mitgeteilt worden sei, dass wenn die amerikanische Seite trotz der Äußerungen von US-Präsident Joe Biden in einem Telefongespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Dienstag neue unfreundliche Maßnahmen, einschließlich Sanktionen, ergreifen werde, werde die russische Seite entschlossener reagieren. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 16 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 13 Grad, Mashhad 16 Grad, Isfahan 19 Grad, Shiraz 19 Grad und Bandar Abbas 26 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Am Sonntag, dem 11. April, hat offenbar Israel erneut das legale und friedliche iranische Atomprogramm angegriffen. Der unprovozierte Angriff auf die Produktionsstätte Natanz, 155 Kilometer südlich der Hauptstadt Teheran, erfolgte mitten in den nach langem Tauziehen wieder begonnenen 4+1-Verhandlungen mit Iran. Der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, äußert sich im Interview zu den großen politischen Schäden israelischer krimineller Politik. Heute hören Sie den 4. und letzten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hörstel, Israel oder genauer gesagt der israelische Ministerpräsident, der aktuelle oder amtierende, gibt immer wieder an, die iranischen Interessen angegriffen zu haben bzw. anzugreifen. Aber eine Warnung aus den westlichen Staaten ist bislang ausgeblieben. Wie erklären Sie das?
Das ist genau diese Bereitschaft, Israels Kriminalität immer wieder hinzunehmen. Und lassen Sie es uns gesagt sein, das betrifft ja nicht nur den Iran, das betrifft das ganze palästinensische Volk. Ob es nun innerhalb der ursprünglichen, ob es nun innerhalb der Staatsgrenzen Israels lebt oder auf palästinensischem Gebiet selbst unterdrückt wird, bis hin zur bewussten, massenhaften biologischen Schädigungen der Bevölkerung des Gazastreifens durch Vorenthaltung sauberen Wassers. Das sind ja krasse Dinge, die da passieren. Kleine Kinder, die an Nierenmaschinen hängen müssen. All das wird alles locker abgedeckt. Das ist ja das liebe Israel, das das alles macht, diese Verbrechen. Und da können wir wohl offenbar gar nichts sagen. Und das Ganze ist mit einer Lobby in den USA bewährt. Da sollte sich jeder von denen schämen, dass er sich für einen solchen Schurkenstaat äußert. Passiert aber gar nicht. Wird auch gar nicht so richtig irgendwie von den großen Medien wahrgenommen, dass man tatsächlich für kriminelle Politik in USA, einem Staat, der mal stolz war auf demokratische Traditionen und demokratische Werte, dass man da also für solche Verbrecherpolitik lautstark werben kann und kann stolz darauf sein, dass ohne eine solche eine Zionisten-Lobby-Organisation niemand in den USA Präsident werden kann. Das sind doch ganz katastrophale Dinge. Und was hier in Deutschland der Fall ist, mit einer Bundeskanzlerin, die also auch durch kein Verbrechen abzuschrecken ist und bestenfalls mal sagt, dass vielleicht die Siedlungspolitik nicht ganz in Ordnung sei, aber über den jüngsten Anschlag sich nicht geäußert hat und über frühere Anschläge sich auch fein zurückgehalten. Das sind doch alles Dinge, die sind peinlich, peinlich, traurig. Man kann sich nur noch schämen. Das ist ja die Situation, die wir hier haben. Und gefährlich ist sie ohne dies. Weil irgendwann wird der Iran dahin gebracht werden, dass es mal einen Denkzettel gibt. Ich habe sehr, wie soll man sagen, mit Respekt zur Kenntnis genommen, dass der Iran offiziell gesagt hat, die Rache für diesen Anschlag sei, dass man sein Atomprogramm ausbauen werde. Das ist doch unglaublich. Das ist praktisch ein Verzicht auf eine militärische Option gegen das, was hier passiert ist, ganz offiziell erklärt, und auch ein Beharren auf dem Recht zu einem solchen Atomprogramm. Das finde ich sehr ausgewogen, sehr diplomatisch. Das kann ich nur sagen, ist typisch für den Iran, so geht das. Und da kann man nur sagen, die Welt ist deshalb in Ruhe, weil Politiker wie Putin oder auch Rouhani oder auch Erdogan tatsächlich immer nicht alles das tun, was sie tun könnten, sondern immer hinter dem zurückbleiben. Aber der Iran ist ein Meister darin. Das ist wirklich unglaublich. Und das kann auch nicht sein, dass das auf die Dauer immer so weitergeht. Dann muss dieser Frieden, der nur noch von nicht-westlichen Staaten getragen wird, der muss dann irgendwann brechen.
Herr Hostel, wie Sie auch vorhin gesagt haben, laufen derzeit Atomverhandlungen zwischen Iran und der Gruppe 4 plus 1 und die sollen auch noch in dieser Woche fortgesetzt werden. Wird dieser Anschlag auch ein Punkt der Verhandlungen sein?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Gruppe zusammentritt, der Iran ist dabei und der Anschlag wird nicht erwähnt. Und ich denke mir auch, dass der Iran dieses Thema, diesen Anschlag hier nutzen wird, um klar zu sagen, es geht eben gegen alle Ungerechtigkeiten in diesem Verhältnis 4 plus 1 plus Iran. Es geht immer darum, dass man eben sagt, es kann ja nicht immer nur die eine Seite zahlen und die andere Seite möchte bestimmen, wie das Spiel geht. Sondern es muss ja wohl so sein auf die Dauer, dass alle gemeinsam etwas in eine gemeinsame Einigung hineintun, so wie das noch unter Obama der Fall war. Das war nämlich ein ernsthafter, wichtiger, guter Vertrag. Auch wenn die USA auch noch unter Obama ihn nie ganz eingehalten haben. Während der Iran immer übererfüllt hat. Auch das ist ja etwas sehr Wichtiges, dass man an der Stelle nicht müde werden darf zu betonen, um die politische Lage richtig zu beschreiben. Das heißt, die Wiener Verhandlungen werden durch diesen Anschlag eindeutig erschwert, aber sie werden natürlich nicht zerstört. Sie werden aber insgesamt, denke ich, die Position des Iran stärken. weil Israel hier dazu beigetragen hat, die 4+1 unter einen Erklärungsdruck zu setzen. Und diejenigen, die sich da so stark Israel verbunden fühlen, dass sie auch Verbrechen mittragen mögen, die haben hier eine Belastung in diesen Verhandlungen. Denn das Recht verschwindet ja nicht deshalb, weil ein paar Staaten beschlossen haben, es zu missachten.
Wie gehen überhaupt Ihrer Ansicht nach die Verhandlungen weiter? Wir kennen schon die Situation, wir kennen auch die Positionen beider Seiten. Ja. Und jede Seite will auf ihrem Standpunkt beharren. Keiner will nachgeben. Wie geht es weiter denn?
Die Verhandlungen werden einen Rückschlag erleiden, keine Frage. Der Iran hat überhaupt keine Lust, mit Recht jetzt sich von einem Anschlag dazu bringen zu lassen, irgendwelche nebenbei gesagt berechtigten Verhandlungspositionen aufzugeben. Ich komme hier bald vor wie so ein Anwalt des Iran, ja. Aber ich kann mir gar nicht helfen. Die ganzen verdammten Sanktionen sind nur zu einem kleinen Teil in irgendeiner Form überhaupt legal. Nämlich dann, wenn sie von der UNO getragen sind. Die ganzen Trump-Sanktionen sind alle illegal und sind Mobbing und dürfen gar nicht sein und sind ein Bruch des Völkerrechts und so weiter, geht nicht. Und jetzt wird also hier darüber verhandelt. Und dann hat man einen Zeitverlust und dann baut der Iran alle Schäden wieder zu und setzt Neues obendrauf. Und da kann der Iran sehr lange verhandeln, ohne dass, wie soll man sagen, die Probleme überhand nehmen. Sie sind hoch im Iran, aber man sieht auch, dass der Iran zusammensteht. Und dann kann man sagen, so, die Runde 4+1 kann zuschauen, wie der Iran sein Atomprogramm einfach zielgerichtet und völlig berechtigt ausbaut, denn der Westen hat es gebrochen. Die USA haben angefangen damit durch Trump. Aber die EU unter schwacher Führung hat nichts Vernünftiges getan, also letztlich den Bruch begünstigt und ist mitschuld, wenn dieses Thema JCPOA nicht mehr fliegt, nicht mehr geht und nicht mehr hält. Und dann ist der Iran zu allen Taten, zu denen er fähig ist, berechtigt. Vollkommen klar. Und das ist ein Mechanismus, der ist, glaube ich, im Westen noch nicht klar genug. Und so sieht man das. Ich rechne eben, wie gesagt, erstens mit Zeitverzug, zweitens mit einer verstärkten iranischen Position. Und dann bin ich mal gespannt, ob wirklich Israel bereit und in der Lage ist, immer wieder durch Anschläge hier in das Geschehen einzugreifen. Denn dann, wie soll man sagen, erledigt sich irgendwann auch das Problem von selbst. Man wird dann vielleicht zusammensitzen, aber das ist nur noch Staffage, ja, ein Window-Dressing, ein Theater, das man aufführt, während im Hintergrund einfach der Iran auf dem eigenen Boden ein friedliches Atomprogramm voranführt, das Israel dann immer vergeblicher und mit immer schlechteren Ergebnissen versucht zu zerstören. Das wird Israel nichts nützen. Das sind die Dinge. Und vielleicht, wie soll man sagen, wird ja auch irgendwann mal der israelische Regierungschef so schwach, dass er nicht mehr regieren kann. Das ist ja auch noch eine Möglichkeit, dass die Zeit das Problem erledigt.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran. Einen schönen Gruß an Sie, meine Damen und Herren, und willkommen zu einer weiteren Folge aus Mit uns durch Iran. In den letzten Wochen schweiften wir in der Provinz Kerman umher und besichtigten die Sehenswürdigkeiten, sowohl historische als auch natürliche. Diese Woche besuchen wir die Stadt Bam und die historische Zitadelle, die die größte komplette Stadt aus Lehm ist. Die UNESCO hat die Stadt als Weltkulturerbe erklärt. Bam liegt im Osten der Provinz Kerman. Das Klima ist warm und grünem Weidenland eignen. In den Gebirgsregionen ist das Klima gemäßigt. Zentrum der Provinzstadt ist die Stadt Bam. Bam liegt 200 Kilometer entfernt von Kerman und auf 1076 Metern Höhe. Die Stadt liegt auf einem weit laufenden Flachland und von den Bergen Djebel Kabudi und Borez umgeben. Trotz des geringen Niederschlags, etwa 600 mm jährlich, gibt es ausreichend Regen auf dem Gebirge um die Stadt herum. Daher sind die unterirdischen Wasserreserven gut gefüllt. Die Natur profitiert davon und ist sehr grün für das Klima, bedeutet das reine Luft, auch in der Stadt und schöne Landschaften. Bam ist von historischer Bedeutung und repräsentiert vollkommen eine orientalische Stadt und gilt daher als wertvoll. In der Vergangenheit lag sie auf der Route der Seidenstraße. Sie zählte zu den wichtigsten Zentren zur Produktion von Seide. Die Geschichte von Bam und seine Landwirtschaftsprodukte, besonders die Datteln, genießen Weltruhm. Im Nordosten der Stadt, hoch auf einem gewaltigen Felsen, ist eine robuste Zitadelle angelegt, die von den Einwohnern Arg genannt wird. Diese Zitadelle ist eigentlich die Altstadt von Bam. Sie besteht aus 4 Teilen und verfügt über 38 Wachtürmen. Im südlichen Teil der Zitadelle befinden sich 4 Wälle, im Nordosten befindet sich ein massiver Wall. Das Baumaterial besteht hauptsächlich aus Rohziegeln, Lehm und Stroh. In manchen Teilen wurden Steine und Ziegel und sogar Dattelbaumstämme eingesetzt. Die Zitadelle von Bam und die Stadt selbst werden zu den sehr wichtigen und historischen Militärfestungen gezählt. In historischen Dokumenten, unter anderem Hududul Olam und die Waziri-Chroniken, beides Werke aus der Zeit der Katscharen, wird das Alter der Zitadelle von Bam auf etwa 2000 Jahre geschätzt. Schriften aus islamischer Zeit sowie architektonische und archäologische Studien belegen, die Zitadelle wurde nach der Ära der Sassaniden und wahrscheinlich unter den Arsakiden gebaut. Damals zogen sich Reihen von Wällen und Tore um die Festung. Die Zitadelle von Bam ist eines der ältesten Sehenswürdigkeiten Irans. Sie präsentiert die reine Kunst des Städtebaus in der Geschichte Irans, denn sie ist ein vollständiges Musterbeispiel und die Architekturstil in Iran, man erkennt den Lauf der Jahrhunderte darin. Die Zitadelle wurde oft angegriffen und wieder aufgebaut. Vom obersten Punkt der Zitadelle sieht man auf das Gesamtgelände und die Palmenhaine herunter. Das Architekturmeisterwerk zeigt nochmals ihre Größe und Erhabenheit. Die Zitadelle erstreckt sich auf eine Fläche von 180.000 Quadratmetern. Die Wälle sind 6 bis 7 Meter hoch. Gesamtlänge des Walls ist 1815 Meter. Sie besteht aus 2 Teilen. Im einen residierten die Könige und war Kommandozentrum des Militärs in der Stadt. Im anderen Teil waren das gemeine Volk, die Bauern, die Moschee, der Bazar, das Gefängnis und die Wälle und Wachtürme untergebracht. Der riesige historische Komplex wurde seinerzeit nach sozialen, politischen, militärischen und wirtschaftlichen Bedürfnissen geplant und gebaut. Die Häuser, Märkte, öffentliche Plätze, Wege und Straßen, Militärbasen wurden in jedem Teil den Bedürfnissen der Einwohner entsprechend angelegt.
Die Einwohner der Zitadelle verdienten ihren Lebensunterhalt wahrscheinlich durch Landwirtschaft und Weberei. Sie war vom Datum ihres Baus bis gegen Mitte der Qajaran-Dynastie etwa 1850 bewohnt. Warum sie dann verlassen wurde, ist noch nicht vollständig geklärt. Anfang 2004 erschütterte ein schweres Beben Bam und Umgebung. Die Zitadelle wurde stark beschädigt. Viele Länder, unter anderem Japan, Italien und Frankreich, haben sich am Aufbau dieses Weltkulturerbes beteiligt. Die Zusammenarbeit verschiedener Länder mit iranischen Experten zum Aufbau der Zitadelle ergab die Gelegenheit, dass Touristen aus aller Welt diesen schönen Komplex besichtigen und aus der Nähe mit den tiefgründigen Wurzeln der iranischen Kultur kennenzulernen. Nun, da sie Verehrte Zuhörer die alte und historische Zitadelle von Bam besser kennengelernt haben, erscheint es angebracht, dass wir die neue Zitadelle von Bam, das heißt die multifunktionale Siedlung mit Industrie, Tourismus, Wohn- und Erholungsmöglichkeiten, vorstellen. Nach dem Revolutionssieg wurden Aufbauprojekte besonders forciert und gestützt auf interne Möglichkeiten und Experten vorangetrieben. Die neue Zitadelle von Bam ist eine moderne Stadt und Ergebnis der Arbeit der Kinder dieses Landes. Diese Sonderwirtschaftszone wurde errichtet und ausgebaut, um Industrie voranzutreiben, neue Technologien aufzunehmen und Arbeitsplätze durch Heranziehung in- und ausländischer Investitionen zu schaffen. 1997 wurde diese Zone offiziell eröffnet. Ihre Fläche beträgt 2100 Hektar und liegt 10 Kilometer östlich der Provinzstadt Bam, auf der Straße Bam-Sahedan in der Provinz Kerman. Das neue Ark von Bam ist die einzige Sonderwirtschaftszone, die auf Automobilindustrie, Zubehörhersteller und dazugehörige Industrie spezialisiert ist und mit Beteiligung und umfangreichen Investitionen und Arbeitsfleiß iranischer Experten betrieben wird. Zurzeit werden einige Automodelle von Herstellern in dieser Region gebaut. Neben diesen Werken befindet sich das riesige und moderne Siedlung Neues Ark, das über modernste Ausrüstung verfügt und als ein fortschrittliches touristisches Dorf zahlreiche Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten bietet. Die Gebäude in diesem Dorf sind auf einer Fläche von etwa 6 Hektar gebaut worden. Zahlreiche Wohn- und Dienstleistungsgebäude sind nach traditioneller Art in dieser Wüstenregion errichtet worden. Einige Gärten mit iranischem Design machen das Ganze noch attraktiver. In diesen Gärten hat man Unterkünfte und Erholungsmöglichkeiten für Touristen vorgesehen. Das neue Ark ist auf einem schönen Erholungsgelände angelegt und auf dem sich Pferde- und Fahrradpisten, große Seen, Amphitheater, Sporteinrichtungen, Restaurants, schicke Hotels, prächtige Gärten, Cafés und dergleichen errichtet wurden. Die Anlage im Südosten Irans ist beispiellos. Die Touristenregion Dehbakri ist neben dem neuen und alten Ark eine weitere Sehenswürdigkeit in Bam. Sie liegt in einem grünen und kühlen Tal und gilt als die schönste und grünste Region der Wüstenprovinz Bam und ist bei den Einwohnern höchst beliebt. Die Hügel von Dehbakri sind weitgehend unberührt, sodass jährlich zahlreiche Bergsteiger und Touristengruppen dieses Hügel bereisen. Darunter kann man von Kuhshir und der schönen Region Morak sprechen. Die Berge in Dehbakri sind mit Pistazien, Walnuss, Mandeln, Wildmandelbäumen und Fichten und so weiter bedeckt. Im Dorf sind relativ moderne Villen gebaut, die im Sommer zahlreiche Besucher aufnehmen. Liebe Zuhörer, wir beenden unsere heutige Sendung und wünschen Ihnen alles Gute.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ayn Tabari mit dem Titel Shamime Ramazan.
سعیدی که میخواستیم اومد و خورایی که میخواستیم اومد درای آسمون به رتبا میشه هرچی بخواد خدا مهیا میشه وقت غروب رو سفره های افطار شودن روز چه حالی داره شمیم قرآن و نسیم نماز حس میکنی که تو دلت بهاره حس میکنی که تو دلت بهاره
Yeah.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Reihe Gesunde Familien. Weiterhin guten Empfang.
Liebe Hörerfreunde, wir setzen auch heute das Thema Religionserziehung fort. Wie wir bereits sagten, entwickelt sich die Bereitschaft für die Aufnahme der Religion und ihrer Werte entsprechend dem Alter und den geistig-seelischen Veränderungen. Die Kenntnis über die Besonderheiten jeder Altersstufe und die emotionalen Bedürfnisse ihrer Kinder und Heranwachsenden kann den Eltern bei der Formung der religiösen Identität ihres Nachwuchses behilflich sein. Dies ist überhaupt ein Punkt, den Eltern und Erzieher unbedingt beachten müssen. Wir sagten im letzten Programm, dass es eine besonders große Wirkung auf Kinder hat, wenn sie sehen, dass der Glaube der Erwachsenen verinnerlicht ist. Eltern und Erzieher müssen daher darauf achten, dass ihr eigener Glaube aufrichtig ist. Sie sollten sich läutern und darauf achten, ihr Tun mit dem, was sie sagen, in Übereinstimmung zu bringen. Wir sprachen beim letzten Mal auch davon, dass psychologisch gesehen das religiöse Gefühl, wie alle anderen inneren Bedürfnisse in Abhängigkeit vom Alter, verschiedene Entwicklungsphasen durchläuft. Die erste Phase ist die Phase der Nachahmung. Das Kind beobachtet an den Eltern eine religiöse Handlung und ahnt sie nach. Zum Beispiel, wenn die Eltern bei einem religiösen Treffen oder zu Hause das Gebet verrichten, ahmen sie deren Bewegung beim Gebet nach. Sie verbeugen sich und knien nieder. Sie tun dies, ohne die Bedeutung der Rituale richtig zu kennen. Dennoch bestätigen Psychologen, dass diese äußeren Formen der Religiosität Wirkung auf die religiöse Einstellung eines Kindes haben. Die Phase der Nachahmung beginnt normalerweise im dritten und vierten Lebensjahr und endet im Alter von 6. Die zweite Phase der religiösen Erziehung beginnt ab 6 und schließt circa mit dem 11. Lebensjahr ab. In dieser Phase ahmt das Kind nicht nur Rituale nach, sondern wird auch von den religiösen Gefühlen der Eltern beeinflusst. Diese gehen allmählich auf es über, so dass es ein inneres Interesse am Gebet entwickelt. Es fasst selber den Entschluss, etwas Religiöses zu tun, zum Beispiel zu fasten. Wir merken an diesem Verhalten, dass das Kind sich innerlich seinem Schöpfer zugeneigt fühlt. Diese unvermischten heiligen Gefühle bilden gute Grundlagen für die Entstehung eines verinnerlichten Glaubens in den darauffolgenden Phasen. Die dritte Phase der Entwicklung religiöser Gefühle fällt mit der Reifephase zusammen. Sie beginnt normalerweise nach Vollendung des 11. Lebensjahres und läuft mit Vollendung des 16. Lebensjahres aus. In dieser Phase treten langsam die religiösen Kenntnisse anstelle der gefühlsmäßigen Neigungen. In diesem Entwicklungsabschnitt akzeptiert der heranwachsende Mensch die religiösen Lehren und religiöses Tun, wenn er die einleuchtende Begründung dafür kennt. Dies ist ein sehr wichtiger Abschnitt bei der religiösen Erziehung. Ihm folgt die mystische Phase. Die Psychologen nennen die mystische Phase die Phase der Entfaltung der Religiosität. In dieser Phase treten einige innere Erfahrungen und spirituelle Erlebnisse zu, den logischen Begründungen für die Religion. Die letzte Phase der religiösen Erziehung ist mit Erfolg gekrönt, wenn die vorherigen Phasen richtig zurückgelegt werden.
Der Wandlungsprozess der Religionsgefühls im Laufe aufeinanderfolgender Entwicklungsstufen beweist, dass ein grundsätzliches Religionsbedürfnis in die Struktur der menschlichen Seele eingebettet ist, wenn geeignete Erziehungsbedingungen vorliegen und vor allen Dingen, wenn die familiäre und soziale Umgebung von Dingen, die der religiösen Erziehung schaden, befreit wird, sehen wir, wie leicht sich auf schönste Weise das Religionsgefühl in der jungen Generation entfaltet.
Wir sehen somit, dass die Empfänglichkeit für religiöse Erziehung sich nach 4 altersabhängigen Stufen richtet. Diese Erziehung muss also entsprechend der emotionalen und geistigen Bereitschaft beim Kind erfolgen. Unser Berater Dr. Karimi sagt dazu, wenn die moralischen und religiösen Botschaften nicht mit dem natürlichen geistigen Potenzial des Kindes oder Jugendlichen übereinstimmen, gerät der religiöse Erziehungsprozess aus den Fugen. Imam Ali alaihi salam hat gesagt, wenn das Wissen nicht der Natur gerecht wird und den natürlichen Verstand lenkt, bleibt es externes Wissen, welches keine Früchte trägt. Der Imam vergleicht diejenigen, deren natürlicher Verstand sich nicht entfaltet und entwickelt hat, mit einem Blinden, auf den die Sonne scheint. Das heißt, wenn die innere Aufnahmefähigkeit des Menschen und seine Verstandeskräfte nicht geeignet sind, von außen Wissen und Weisheit aufzunehmen, wird Lehre und Erziehung keinerlei Wirkung auf ihn haben. Nicht nur die innere Bereitschaft, sondern noch viele andere Faktoren spielen für den Prozess der religiösen Erziehung eine Rolle. Zum Beispiel die Kenntnis von den Bedürfnissen. Henri Wallon, ein französischer Psychologe, ist der Ansicht, ein Kind und Jugendlicher achtet nur auf Dinge, die seinen Neigungen entsprechen. Das heißt also, wir können die junge Generation nur dann wirkungsvoll ansprechen, wenn zwischen ihren Neigungen und unserer Botschaft eine Beziehung vorliegt. Bei Mitteilung einer religiösen Botschaft muss daher also erstens auf die Geneigtheit des Kindes geachtet werden oder es muss erst das Interesse für diese Botschaft in ihm geweckt werden. Imam Ali hebt in der Weisheit 184 im Najul Barelare einen wichtigen Punkt hervor, indem er sagt, mit Gewissheit gibt es in den Herzen Neigung ebenso wie Abneigung. Deshalb versucht die Herzen über die Neigung zu gewinnen. Wenn einem Herzen Zwang auferlegt wird, wird es blind. Im Zusammenhang mit diesem Wort von Imam Ali erklärt der zeitgenössische iranische Denker Shahid Motahari, wir dürfen Herz und Seele nicht mit schwierigen Gedanken belasten. Motahari empfiehlt stattdessen, über erfreuliche Dinge zu sprechen. Die innere Aufnahmebereitschaft und Neigung ist im Islam so wichtig, dass er sagt, vor jeder Form des Gottdienens muss innerlich der Entschluss dazu gefasst worden sein. Die innere Andacht wird im Islam hervorgehoben. Ein wichtiger Punkt in der religiösen Erziehung ist die Wortwahl. Erklärungen und Begriffe müssen dergestalt sein, dass der Angesprochene sie versteht. Satz, Melodie und Wortwahl, Qualität und Umfang einer Botschaft und sogar der Gesichtsausdruck sind von positiver bzw. negativer Wirkung. Deshalb müssen moralische und erzieherische Botschaften wohl überlegt formuliert werden. Die religiöse Erziehung gibt das schöne Gefühl, dass Religiosität und Gottesanbetung zu Wohl und wahrer Lebensfreude und innerer Sicherheit führen. Durch das religiöse Empfinden gelangt der Mensch zu einem seelischen Ausgleich. Die Eltern müssen aber erst für eine gesunde, ausgewogene und schöne Atmosphäre in der Familie sorgen, denn dies ist erst der geeignete Rahmen für die religiöse Kindererziehung. Das Ziel der Entfaltung der religiösen Empfindungen muss dabei höher eingestuft werden als die Vermittlung religiösen Wissens. Religiös erzogen sein bedeutet nämlich aufgrund des inneren Glaubens leben und nicht nur religiöses Wissen besitzen. Die Religion schenkt dem Menschen Entfaltung und innere Größe. Sie gibt Kindern und Jugendlichen Hoffnung und regt sie zu fruchtbarem Tun an.
Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.